Ja, das Leben verläuft viel prosaischer, als es in den Romanen steht. Meine zweite Frau habe ich kennengelernt nach einem sehr schweren Autounfall. Ich hatte kein Geld und um Geld zu verdienen, tat ich, was sich ergab. Ich gab auch Autounterricht. Und dann hat mich ein Autoschüler bei einer Bergfahrt, die eigentlich die letzte seines Unterrichtes sein sollte, hat er vor Aufregung anstatt auf die Bremse, auf das Gaspedal gedrückt und hat uns also einen steilen Berghang hinuntergefahren. Ich glaube, ich habe das vorhin schon erzählt. Ja. Meine zweite Frau habe ich während meiner Rekonvaleszenzzeit nach jenem schweren Unfall kennengelernt. Und zwar in Zürich, ganz prosaisch, im bekannten Café Select, ein Café, in dem Studenten und Bohème verkehrte und hauptsächlich auch Schachspieler. Es sind immer viele Tische mit Schachspielern besetzt gewesen. Und da ich gerne Schach spiele, verkehrte ich in diesem Select. Und dort war eine junge Frau, die sehr gut, auffallend gut Schach spielte. Und das wurde dann meine zweite Frau. Und sie zog zu mir, obwohl ich damals also eigentlich so gut wie mittellos war. Und wir haben also schlecht und recht gelebt. Eigentlich sehr schön miteinander. Und wir hatten dann zwei Kinder. Und diese Kinder haben uns sehr beglückt. Wir sind eigentlich auseinandergegangen. Ich weiß eigentlich nicht, warum. Wahrscheinlich war einfach das Kaliber, wobei ich damit gar keine Qualitätsangaben mache. Wir waren einfach eines sehr anderen Kalibers. Sie hat dann nach unserer Scheidung hat sie den Maler Valenti, Italo Valenti, geheiratet, ein ganz ausgezeichneter Maler, der einfach kalibermäßig ihr mehr entspricht. Wir sind also ohne Streit auseinandergegangen, also vielleicht nicht so wunderbar schön wie mit der ersten Frau, nicht so amüsant, aber wir sind streitlos auseinandergegangen. Das will ich sagen, wir haben nie, weder sie noch ich, je ein böses Wort über den anderen zu den Kindern gesagt. Und wir haben uns in ganz selbstverständlicher Weise dahin verständigt, dass die Kinder ihr zugeteilt werden. Und sie zogen nach Locarno, aber die Kinder sind dann immer zwischen Locarno und Ascona hin und her gependelt, ganz selbstverständlich. Also soweit man eine Scheidung für die Kinder unproblematisch gestalten kann, es ist immer ein Problem, aber soweit man es irgendwie mildern kann, haben wir es den Kindern gegenüber gemildert und das Verhältnis ist auch heute noch so, die Kinder kommen und besuchen die Mutter, besuchen den Vater. Wir sehen uns auch manchmal durchaus zusammen. Das ist alles kein Problem mehr. Und das Verhältnis zu den Kindern, ich glaube, ich habe darüber schon gesprochen. Wenn man, ich möchte keine großen Worte machen, aber wenn man einigermaßen sich bemüht, in der Wahrheit zu leben, dann vereinfacht sich das Leben außerordentlich. Und von meinen Kindern, ich habe gerade, als ich jetzt im Januar sehr schwer erkrankt war, da habe ich diese Krankheitszeit, die sehr unangenehm war in Berlin, und anschließend, das ist in meiner Empfindung mit die glücklichste Zeit meines ganzen Lebens, denn ich habe so Wunderbares an Zuwendung von Freunden, von meiner Frau, von den Kindern von allen, auch von der ersten Frau, von der zweiten, von der dritten, so von Freunden hauptsächlich. Nein, hauptsächlich von den Kindern und hauptsächlich von meiner jüngeren Tochter, die Medizinerin ist, erfahren, dass ich einfach im Glück schwebte. Ich kann gar nicht anders sagen. Und obwohl ich nicht rührselig bin, dass ich vor Glück weinte. Das soweit so viel über die Krankheit, ja.
Wie kam es dann nach sicherlich einigen Jahren von wieder dem Leben mehr oder weniger allein zu einer dritten Verheiratung? Ja.
Das mehr oder weniger allein möchte ich das auch weniger betonen. Ich habe einen sehr regen Bekanntenverkehr und Freundesverkehr und auch Freundinnenverkehr. Ich habe in meinem Leben wenig männliche und sehr viel weibliche Freunde gehabt. Und zwar Freunde natürlich auch auf erotischem Niveau, sexuellem Niveau, selbstverständlich, aber Freunde mit oder sogar hauptsächlich auf geistigem Niveau. Ich finde, dass eine erotische Beziehung mit einer Frau nur dann, ich möchte nicht sagen, nur dann in Frage kommt, ich habe auch andere gehabt, aber nur dann vertretbar ist und nur dann einen Wert hat, wenn die erotische Beziehung Symbol ist für die geistige. Und erst dann ist die erotische Beziehung eine echte Erfüllung. Ich habe meine zweite Frau, meine dritte Frau wiederum zufällig kennengelernt. Ich habe hier, es kamen Leute zu mir, ein deutsches Ehepaar, die kauften bei mir Antiquitäten und wir kamen ins Gespräch, wir lernten uns kennen und sie sagten, sie hätten die Ehefrau habe eine sehr gute Freundin und ehemalige Arbeitskollegin, die am Rundfunk in Berlin eine Abteilung leitet, die sehr schwer krank gewesen sei, lungenkrank, nun mehr geheilt und rekonvaleszent. Sie habe sehr beschränkte Mittel und sie möchte einen Erholungsaufenthalt in Ascona absolvieren, ob ich hier eine angenehme Unterkunft wisse. Und ich sagte, ohne an Böses zu denken, ja, ich habe da ja hier gegenüber der Casa Sirodine meine kleine Wohnung, ich habe da ein Gastzimmer, sie kann ungestört dieses Gastzimmer benutzen. Worauf diese Leute, die also etwas bürgerlich angehaucht sind, die Hände über dem Kopf zusammenschlugen und es entfiel ihnen der Ausruf, aber Herr Rosenbaum, Sie mit Ihrem Ruf. Ich habe also den Ruf des Schürzenjägers vielleicht, der ich nicht bin. Weil die Leute meinen, wenn ein Mann freimütig mit einer Frau umgeht und dann vielleicht noch mit einer anderen, dass das unbedingt auf einem niedrigen Niveau sein muss. Anders können sich die Leute ja nicht vorstellen. Sie können sich auch nicht vorstellen, dass eine Frau bei einem Junggesellen in der Wohnung übernachtet und dass da nicht geschlafen wird oder nicht wenigstens der Versuch gemacht wird. Das sind Gedankengänge und ein Niveau des Denkens, das mir, ich nehme es zur Kenntnis, dass es mir aber unzugänglich ist. Kurz und gut. Dann habe ich dann auf diesen Einwurf, den ich lächerlich fand, habe ich geantwortet, meinerseits wiederum, wetten, dass sie die dritte Nacht schon bei mir schläft. Und das war auch der Fall, nicht mit mir, bei mir hat sie die dritte Nacht auch geschlafen. Ich habe sie kennengelernt und habe sie dann, waren uns sympathisch. Ich habe sie auf eine Fahrt nach Italien mitgenommen, die dann viel länger wurde, als wir beabsichtigten. Ich weiß nicht mehr, aus welchen Gründen. Aus irgendwelchen Gründen, die nicht bei mir lagen, sondern wir mussten eine längere Fahrt machen. Und da sind wir uns also näher gekommen. geistig näher gekommen. Und dann habe ich ihr gesagt, was wollen Sie so blöd Ihr Geld ausgeben da in ein Zimmer, Sie können bei mir schlafen, das ist aber selbstverständlich. Und dann zog sie zu mir, wir haben geheiratet erst ein Jahr später, weil Probleme zu lösen waren mit ihrem Sohn, in der Schweiz unterzubringen und so weiter. Ich wollte auch vorher den Sohn kennenlernen, ich wollte der Frau auch nicht zu viel zumuten. Für sie war ihr Sohn von sehr großer Bedeutung und ich habe mich mit dem Jungen sehr angefreundet. Und zwar nicht gezielt, sondern effektiv. Es ist ein reizender Junge. Wir haben ein wunderbares Verhältnis mit dem Sohn. Ähnlich wie mit meinen Kindern. Weiß, dass ich ihm nicht reinrede. Ich habe ihm, in einer Sache habe ich ihm reingeredet. Der wollte, stammt von ihm der Spruch, malt und dann hat ihm jemand gesagt, so, du willst Maler werden. Dann hat er gesagt, nein, ich bin Maler. Ein Bub, nicht wahr? Der ist also mit Leib und Seele Maler. Und ich habe ihm gesagt, das finde ich sehr richtig, dass er den Beruf in der Richtung seiner Berufung wähle. Aber ich möchte ihn bitten, er solle auf alle Fälle das Abitur machen. Man könne nie wissen. Und zähneknirschend hat er das Abitur gemacht. Und sie haben gesagt, also da werde ich also mit dir hart diskutieren und also von mir aus möchte ich dich dringend bitten, das Abitur zu machen. Er hat es auch gemacht und ist froh darüber. Ja, es ist ja immer gut, dass man im Leben irgendwann mal, vielleicht sogar über seine Kräfte hinaus, einen Effort suprême, eine äußerste Anstrengung macht. Die hat er nun gemacht, um dieses Abitur zu bestehen, das ihm sehr viel, sah den Sinn nicht sehr ein, ist aber froh. Gut, das hat also auch unsere Freundschaft durchaus gefestigt. So habe ich noch meine zweite Frau kennengelernt. Unsere Beziehung ist weitgehend, der Akzent unserer Beziehung besteht aus einer absoluten Kameradschaftlichkeit. Das werden Sie auch bemerkt haben im Umgang. In einem absoluten Vertrauen gegenseitig, in einer absoluten Kameradschaftlichkeit. Und es ist so, dass sowohl meine Frau wie ich, wir kennen keine Eifersucht. Sie hat Freunde, die mir willkommen sind. Ich habe Freundinnen, die ihr willkommen sind. Das sind überhaupt keine Probleme für uns. Dieses ganze Problem der Eifersucht, das kennen wir gar nicht, weil wir wissen, dass wir in unserer Beziehung beschlossen sind, geeint sind und dass, wenn neue Elemente hinzukommen, bereichern sie die Beziehung, sie stören sie nicht, sie bereichern die Beziehung. Ja, aber das sind alles Selbstverständlichkeiten.
Und wenn dann jemand verwundert fragt, wie kann es denn sein, dass ein Mensch, Herr Rosenbaum, da mag sich nun manch einer fragen, da hat dieser Wladimir Rosenbaum in einem sehr langen Leben mit drei Menschen viele Jahrzehnte des Lebens geteilt. Wie gestaltet sich das für einen Menschen in der Beziehung zu diesen verschiedenen Ehefrauen und wie ist die Gestaltung des Lebens unter diesen dreien? Wie kommen die miteinander aus? Sie wohnen ja alle am gleichen Ort in Ascona.
Ja, das Leben wandelt sich, die Menschen wandeln sich und die Beziehungen wandeln sich. Und ich glaube, zur Aufrechterhaltung einer Beziehung oder um zu verstehen, was mit dieser Beziehung geschieht, auch ob sie sich gegen ein Auseinanderleben gestaltet und umgekehrt, soll man nicht an Fiktionen festhalten, sondern die Wandlung zur Kenntnis nehmen, die Wandlung miterleben. Und dann ist eine Wandlung, eine echte Wandlung ist ja ein natürlicher Prozess. Und so glaube ich, wenn ich zurückblicke, dass der Verlauf meiner Ehen ein sehr glücklicher war, obwohl die beiden ersten Ehen mit einem Auseinandergehen endeten, aber mit einem Auseinandergehen nicht nur in Frieden, sondern in Harmonie, wo jeder erkannte, dass sein Weg der Wandlung, seine Evolution ihn anderswo hingeführt hatte als den anderen, jedenfalls aus dieser intimen Gemeinschaft hinaus. Wenn man das akzeptiert, dann akzeptiert man auch den gewandelten anderen und der andere akzeptiert einen auch. Meine beiden geschiedenen Frauen, mit denen ich nach wie vor in Beziehungen stehe, haben auch meine dritte Frau akzeptiert. Und meine dritte Frau hat meine beiden ersten Frauen akzeptiert, weil alle drei wissen, dass keine der anderen Abbruch tut. Das sind selbstständige Beziehungen, die ihren eigenen Weg gegangen sind. Und wie ich schon sagte, mit meiner jetzigen Frau, mit der ich nun über 20 Jahre verheiratet bin, verbindet uns eine absolute kameradschaftliche Beziehung, die durch dick und dünn hält und sich bewährt. Als ich da ungefähr ein Jahr nach unserer Verheiratung in dieses teuflische Justizirrtumsverfahren geriet, wo ich des Betruges bezichtigt wurde, mit dem ich überhaupt nichts zu tun hatte oder jedenfalls nicht keine betrügerische Beteiligung mit diesem Sachverhalt hatte, in den ich, ich will gar nicht sagen, hineingerutscht war, in dem ich in ganz anderem als betrüglichem Zusammenhang zu tun hatte. Da hat sich meine Frau, die ein Jahr mit mir verheiratet war, eben bewährt. Sie wusste, dass ich unschuldig bin.
Mögen Sie etwas genauer sagen, was damals als Anschuldigung, als Schwierigkeit war, um besser zu verstehen?
Das war Folgendes. Es kam hierher nach Ascona ein Schwede. Die Schweden sind mir von jeher immer sehr sympathisch gewesen. Ein Schwede, der sich an mich, ein Krimineller, der sich an mich herangeschlichen hat und auf den ich hereingefallen bin. Er hat es mir glaubhaft gemacht, dass er ein unehelicher Sohn des Baron von der Heydt sei und dass er wieder Kontakt gefunden habe mit dem Baron von der Heydt. Er hatte auch Kontakt aufgenommen, natürlich nicht als unehelicher Sohn, sondern er wusste, dass ich mit dem von der Heydt nichts zu tun haben wolle, weil aus ganz anderen Gründen.
Wer war dieser Baron von der Heydt?
Der Baron von der Heydt, das war der Besitzer von Monte Verita. Ein Mann, ein sehr schillernder Mann, ein Mann, der sich, ein Mann ohne Gesinnung, so dass man nicht einmal sagen kann, dass er Nazi gewesen sei, aber er hat sich also in Nazi-Schweinereien betätigt. Er war der Bankier für die Hinterlage von Lösegeldern in Nazi-Geschichte, also schlimme Sachen. Das gehört dann sicher weiter nicht hierher. Der Baron von der Heydt ist auch verhaftet gewesen, hat sein Gesicht dadurch gewahrt, dass er der Stadt Zürich seine Sammlung schenkte und dem Kanton Tessin seine Besitzung hier und ist also neben ein Strafverfahren durchgekommen, also ohne Strafverfahren. und ich war darüber im Bilde, hatte auch, war auch gegen ihn tätig gewesen. Das ist vielleicht
als Mitteil, Anwalt tätig gewesen.
Als Anwalt, ja. Ich war übrigens der Anwalt der Vorbesitzer des Monte Verita. Als ganz, ganz junger Anwalt bin ich durch einen Zufall, habe ich als Klienten bekommen, eine große internationale belgische Firma, die Schiffswerten, Öl hatten und so weiter. Und die hatten einen, diese Familie hatte einen Sohn, der war ein bisschen aus der Art geraten und sie konnten ihn im Geschäft nicht so gut verwenden. Und dann haben sie, das waren Leute, die unendliche Vermögen hatten, da haben sie spaßeshalber, damit dieser Sohn irgendwie sich amüsieren könne, haben sie den ganzen Monte Verita gekauft für ihn, damit er dort irgendetwas tue. Dann hat sich also gezeigt, dass er nicht viel tun könne. Dann haben sie ein Inserat gemacht, dass der Monte Verita zu verkaufen sei. Für damals, das ist also 60 Jahre her ungefähr, für 360.000 Frau, der ganze Monte Verita, der heute 50, 100 Millionen wert ist. Und dann hat dieser Baron von der Heydt dieses Inserat offenbar gelesen und wie das so ist, ein Bankier, der 160 offeriert die Welt, der hat die Hälfte, der hat 180 offeriert, dann haben sie das mir übergeben, das war denen ganz egal, ob 180, ob 360, ob nicht, ich soll das denen verkaufen, dem von der Heydt verkaufen. Und ich habe dann denen gesagt, es ist ja, steht ja gar nicht im Verhältnis, auch 360 sei viel zu wenig. Dann haben die mir geantwortet, ja, dann soll ich doch kaufen. Dann habe ich gesagt, ich habe die Mittel nicht. Dann haben sie geantwortet, dann tun sie, was man ihnen sagt. Und dann habe ich diesen Monte Verita, dem von der Heydt für 180.000 Franken verkauft. Als Anwalt der damaligen Leute. Da war also nicht gegen den von der Heydt, sondern das war einfach eine Geschäftsabwicklung, die ich bedauerte. Aber später habe ich dann gegen den von der Heydt Angelegenheit vertreten müssen, bei denen er in einem sehr schlechten Licht dastand, sehr schlechten Licht. Kurz und gut, da hat mich dieser Schwede, hat mich also konsultiert und hat mir gesagt, der von der Heydt wolle ihm aus seinem Vermögen 15 Millionen vermachen, aber das dürfe also zu seinen Lebzeiten nicht bekannt werden. Es dürfte auch nicht die Beziehung zwischen dem Schweden und dem von der Heydt bekannt sein, wie man das am besten mache. Und dann sagte ich ihm, ja, also am einfachsten ist, dass er Ihnen eine Schuldanerkennung unterschreibt, dass er Ihnen 15 Millionen schuldet, zahlbar nach seinem Tode. Und dann hat mir dieser Schwede, ich habe ihm den Text dieser Erklärung aufgesetzt, zwei Zeilen. Und hat mir der Schwede nach einiger Zeit ein Blatt gebracht, wo diese Erklärung stand, unterschrieben, von der Unterschrift, mit der Unterschrift von der Heydt. Ich kannte die Unterschrift und dachte, das sei also in Ordnung. Effektiv hatte sich der Schwede eingeschlichen bei dem von der Heydt und hat mit ihm also auf literarischer Basis verkehrt, hat ihm Bücher geschenkt und hat sich Bücher schenken lassen mit Widmung. Und zwar so lange, bis er ein Buch hatte, wo auf der ersten freien Seite nur unten an der Seite die Unterschrift von der Heydt war. Dann hat er dieses Blatt ausgeschnitten, hat diesen anderen Text mit Maschine draufgeschrieben und so. Und nun kam die Geschichte dann heraus und dann wurde ich vom Untersuchungsrichter verdächtigt, dass ich im Komplott mit dem Schweden war. Der Schwede hat bei seiner ersten Deposition gesagt, ich habe davon nichts gewusst. Das gefiel aber dem Untersuchungsrichter nicht. Er wollte mich gern dabei haben und hat den Schweden so lange bearbeitet, bis er gesagt hat, ja doch, doch, das haben wir zusammen gemacht. Das ist im Prinzip diese Geschichte.
Wusste der Schwede von Ihren früheren Verbindungen oder von Ihren früheren Auseinandersetzungen mit van der Heydt?
Wahrscheinlich, ich würde das sicher gesagt haben, Der Zufall wollte es, dass vor einigen Monaten erschien bei mir eine Halbschwester dieses Schweden, jetzt entfällt mir sogar der Name. Ich würde es wieder einfach, das ist psychologisch sehr interessant. Die zu mir kam, weil er das nicht, sie wusste nicht recht, was das war. Und dann habe ich ihr die Geschichte erzählt, wie sie wirklich war. Und der Bruder hat ihr das ganz anders erzählt. Dann hat sie dem Bruder geschrieben und der Bruder hat ihr geantwortet und sie hat mir die Antwort gebracht, wo der Bruder gesteht, dass er gelogen hat und dass ich nichts gewusst habe. Ich habe also darüber, schwamm darüber, ja. Also das war diese Geschichte von Till heißt der, T-H-I-L, Till. Das war die Geschichte, oder? Und dann wurde ich in Untersuchungshaft genommen, habe 7 Monate Untersuchungshaft gehabt. Und wie das so ist bei Justiziertum, da konstellieren sich Sachverhalte, die unwahrscheinlichsten, die als Indizien, die scheinen Indizien zu sein. Die Justiziertümer setzen sich zusammen aus vermeintlichen Indizien. Und bei Justiziertümern ist es ja so, dass die Untersuchungsbehörden meistens gutgläubig sind. Es kommt kaum vor, dass ein Staatsanwalt wissend, dass es anders ist, das glaube ich nicht. Sondern es ist so, das Gericht, das mich freigesprochen hat, jedenfalls der Gerichtspräsident, ist heute noch überzeugt, dass ich schuldig bin. Trotz dann also ganz klotzigen Entlastungstatsachen.
Liegt da in dieser Schuldüberzeugung des Gerichtspräsidenten auch noch etwas drinnen von diesem Mit-30er-Geschehen und dem...
Ich glaube ich nicht. Das ist ein hochanständiger Mann, dieser Gerichtspräsident.
Und auch nichts von diesem...
Es war so, ich habe dann in diesem... Der Gerichtspräsident ist dann zur Meinung, hat gesehen, es kann nicht stimmen mit der Schuld und hat dann also sich selbst die Konstruktion gemacht, dass ich es in einem gewissen Zeitpunkt gemerkt habe, wo aber das Verbrechen schon begangen war, so dass mein Merken keinen Anteil am Verbrechen war.